dieses Führen auf Distanz, auch dafür Tools zu entwickeln, wie kann ich ein Team in so einer Remote-Konstellation führen, animieren, wie kann ich dem Team das Gefühl geben, dass es eben ein Team ist, auch wenn es jetzt nicht jeden Tag zusammensitzt. Ich glaube, es ist eine der zentralen Herausforderungen. Und das Zweite ist, wir müssen uns natürlich aufgrund, sagen wir, der Fachkräfteherausforderung, so bezeichne ich das mal ganz neutral, daran gewöhnen, eine interkulturelle Kompetenz aufzubauen. Ne?
Suits and Sneakers, der Deininger Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Suits and Sneakers Podcast, dem Podcast von Deininger für Entscheider. Mit dabei wie immer meine Wenigkeit Harald Fortmann und mein Kollege Joy Tanaraja.
Hallo zusammen und mit großer Freude darf ich heute Ralf Bender vorstellen, CFO seit 2019 bei Südfest, einem leistungsstarken Versicherungsdienstleister für Industrien. Dazu erzählt ja Ralf selber noch ein bisschen was. Mich hat Ralf in der Hinsicht eines Tages mal beeindruckt, dass er vorgefertigte Meinung zu Personalberatern hatte, bis ich ihn mal hier einladen durfte und man zeigen durfte, welche Richtung wir segeln wollen. Das fand er ganz gut, mal ein bisschen aus der Reihe. Was mich aber beeindruckt hat, war in dem Gespräch, dass Ralf zum Teil tiefer in meinen Themen drin war, was mich schon zum Teil gestört hat, weil er sich als CEO doch in dem Thema Personal, HR, Recruiting, Onboarding, sogar wir zum Schluss über Offboarding gesprochen haben. Und das habe ich als Grund genommen, ihn mal heute vors Publikum zu holen und mit ihm über diese Themen zu sprechen, wie er es geschafft hat, innerhalb von so kurzer Zeit 100 neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und natürlich auch vielleicht ein paar Worte eingangs zu Südwest selber, wie man Prämienvolumen von 580 Millionen auf 1 Milliarde anpeilt in einer relativ kurzen Zeit. Herzlich willkommen, lieber Ralf.
Vielen Dank, Joy. Vielen Dank, Harald, für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Wunderbar. Wir wollen gerne heute auch hinter den Kulissen schauen, gerade bei den Zuhörern mit vielen Führungskräften und Entscheidern, die uns zuhören, einen Einblick über deinen Führungsstil, über deine Führungsphilosophie, aber auch, was du mitgeben würdest für junge Führungskräfte, sozusagen Einblick und natürlich ja zu dem Menschen, zu dem du heute geworden bist, mal ein bisschen hinter Einblick einholen. Und dazu vielleicht die Frage, um das Eis zu brechen, welche Erfahrungen in deinem Leben dich zu dem gemacht haben, also was dich am meisten geprägt hat.
Das geht ja schon gleich in die Vollen am Anfang. Ich werde dieses Jahr 60, bin Baujahr 64. Ich bin ein Angehöriger der sogenannten Babyboomer-Generation und ich glaube, wir sind groß geworden mit in einem Umfeld, wo wir einfach gelernt haben und auch dazu animiert wurden zu leisten und dass sich eben letztendlich Leistung auch lohnt. Das Thema Eigenverantwortung spielt, glaube ich, in meinem Werdegang eine sehr große Rolle. Ich bin sehr, sehr früh ins Arbeitsleben eingetreten, habe eine Ausbildung gemacht und dann eben berufsbegleitend studiert und ich glaube, von Anfang an ist so mein Werdegang geprägt von dem Prinzip, meinen eigenen Weg zu gehen. Im Guten, aber auch vielleicht manchmal auch im weniger Guten. Und das Thema Eigenverantwortung, das heißt, dass ich für mein Handeln eigenverantwortlich bin und mich erstmal selbst frage, was ich beitragen oder tun kann, um mich gut zu entwickeln, das steht ganz weit vorne. Und am Ende ist das Thema Disziplin, das heißt, Dinge auch an den Themen dran zu bleiben, Dinge umzusetzen, auszuprobieren, auch ein wesentliches Thema. Was mich vielleicht kulturell irgendwo geprägt hat, war das Thema Lernen. Also ich bin sehr, sehr neugierig nach wie vor, auch mit knapp 60, möchte jeden Tag Dinge dazulernen. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich in verschiedenen Branchen mich bewegt habe. Ich komme ja ursprünglich von der Deutschen Bank, bin dann rüber in den Handel, ins Immobiliengeschäft und habe dann B2B-Services gemacht. Also diese unterschiedlichen Herausforderungen von unterschiedlichen Themenstellungen haben mich immer gereizt und haben mich dann auch animiert, neue Dinge zu lernen, an Bord zu nehmen. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend. Und das hält einen auch im Kopf irgendwo jung. Und dann letztendlich, wenn ich so zurückdenke, was ein wirklicher Gewinn in meinem Leben, aber auch in meinem Berufsleben ist, ist es, Sprachen zu sprechen. Also ich bin sehr, sehr früh, habe mich mit Englisch-Französisch beschäftigt und das hat mir letztendlich doch eine Internationalität gegeben und eine Reichweite, auch eine kulturelle Reichweite, die ich sehr, sehr schätze und von der ich außerordentlich profitiert habe in meinem Berufsleben.
Das finde ich sehr spannend, gerade den Ansatz, weil ja immer mehr sich jetzt bei der nachfolgenden Generation so ein bisschen das Gefühl einschleicht, wenn ich Englisch spreche, reicht das, ja. Und dieses Sprachenthema gar nicht mal so gelebt wird, wie es vor einigen Jahren war. Aber du wirst es schon nach wie vor auch der nachfolgenden Generation empfehlen, sich nicht nur auf das Englische zu verlassen.
Also Sprache ist das eine halt, aber am Ende ist es die Frage, für was du die Sprache einsetzt und was du damit am Ende tust. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Sprache zu nutzen, auch, ich sag mal, eine kulturelle Vielfalt zu erleben, die Sprache auch aktiv einzusetzen, sowohl privat als auch beruflich. Das heißt, auch im Ausland Erfahrungen zu sammeln, auch mal ins Ausland zu gehen, idealerweise, auch mal eine Zeit lang wirklich auch die Heimatbasis zu verlassen und dann eben im Ausland dann auch Erfahrungen zu sammeln, weil das eben ganz andere Erfahrungen sind, als wenn man sozusagen von der Homebase aus agiert. Und jetzt ist die Homebase nicht zwischen Flensburg und München, sondern das muss dann eben eine andere sein. Ne?
Du warst ja schon sehr früh auch in Dubai, ja, eine Region, die sich ja vor allem jetzt gerade unglaublich stark entwickelt. Wie blickst du eigentlich auf die Zeit zurück und wie siehst du die Entwicklung dieser Region eigentlich in den letzten Jahren?
Also ich blicke sehr gut auf diese Zeit zurück. Ich bin da mal ganz offen, das war eine sehr anstrengende Zeit. War ja mit der Familie unten, meine Frau mit den Kindern. Bin 2005 dorthin. Wer sich vielleicht nochmal zurückerinnert, in 2005 war die Welt insgesamt in Ordnung. Da gab es noch keine Finanzkrise und das ging ja dann 2007, 2008 los. Wir hatten bei dieser Immobiliengesellschaft, bei Majid Al Futtaim, ein umfangreiches Expansionsprogramm, dem wir sozusagen mitten in die Finanzkrise gelaufen sind. Wesentliche Herausforderungen, die haben wir alle gut gemeistert, sind da hervorragend rausgekommen. Aber sowohl kulturell als auch was das Thema Jobumsetzung angeht und auch die Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen, ob das Franzosen sind, Australier. Dubai ist ja nach wie vor ein sogenannter Melting Pot an Expats, die aus den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt kommen. Und diese kulturelle Vielfalt gepaart auch mit so einem gemeinsamen Ziel, Dinge nach vorne zu bringen, das fand ich schon sehr spannend. Einerseits. Andererseits war es eben eine volle Agenda, weil eben damals Dubai noch ein unterschiedliches Wochenende hatte, das ja freitags und samstags stattfand und nicht samstags und sonntags. Gab es im Prinzip eine 6-Tage-Woche auch mit intensiver Reisetätigkeit. Aber ich möchte diese Zeit nicht missen, weil die Erfahrungen, die ich dort mitgenommen habe, die sind schon sehr, sehr gewinnbringend. Und wenn du mich fragst, Harald, wo geht's hin? Also 2005 war ich schon der Meinung, dass die Dynamik ganz stark ist in Dubai. Wir sind dort auch regelmäßig dort, haben noch Freunde da. Die Stadt hat sich sensationell entwickelt, finde ich, und ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und ich glaube, das wird auch weitergehen.
Wir haben ja letztes Jahr ein Office aufgemacht in Dubai. Und zum Thema Sprache, würdest du auch Chinesisch empfehlen? Ich habe ja, meine Kinder sind ja 3 und 5.
Das ist eine gute Frage, Joy. Also ich denke, dass man mit Französisch und Englisch schon sehr, sehr weit kommt. Chinesisch ist genauso wie Japanisch eine komplexe Sprache. Ich glaube, da kommt es auch sehr darauf an, wie lange du einfach in Dubai bleiben willst, ob es für dich sozusagen eine finale Destination ist oder nur eine Übergangsphase. Ich würde vielleicht mehr Zeit in das Thema interkulturelle Flexibilität oder auch Vielfalt investieren, als mich jetzt an einer Sprache festzuhalten. Weil ich glaube einfach, dass, ich sag mal, andere Kulturen kennenlernen und du kannst in Dubai eigentlich alle Kulturen kennenlernen. Also unser T-Boy, das ist immer eine Geschichte, die ich gerne erzähle, der kam damals aus dem Kathmandu, der sprach gar kein Wort, weder Englisch noch Französisch noch Arabisch oder sonst irgendwas. Der hat sich mit Handzeichen verständigt und hat es auch geschafft, 10 Espresso, Cappuccino und Kaffee im Meetingraum zu verteilen. Also diese Flexibilität, glaube ich, das ist viel wichtiger, als jetzt irgendeine Sprache wirklich perfekt zu beherrschen, die eigentlich sehr, sehr weit weg von unserem Kulturkreis ist. Meine persönliche Einschätzung.
Wie kommt denn ein Zahlenmensch zum Thema HR?
Der Zahlenmensch und der HR, ja, das ist eine echte Liebe geworden, weil über meine Führungsposition das Thema Personalentwicklung, Entwicklung von Teams, von Führungsteams immer eine große Rolle gespielt hat, weil du letztendlich Unternehmen nicht entwickeln, transformieren kannst, ohne die Menschen dafür zu gewinnen, entweder von innen mitzumachen oder von außen mitzumachen. Und deswegen ist das Thema HR eigentlich einer der Schlüsselfaktoren, um Unternehmen erfolgreich zu führen. Daher kommt eben, was heißt Vorliebe, aber es ist am Ende wirklich für mich einer der zentralen Enabler, auch heute noch, ne, trotz aller KI und AI und welche Diskussionen wir jetzt durchs Dorf da treiben. Am Ende ist gerade auch bei uns bei Südwest der Mensch der zentrale Wertschöpfungsfaktor und da müssen wir schon sehr, sehr stark fokussiert sein und unser Hauptaugenmerk drauf legen.
Jetzt sagst du ganz richtig, Personal oder HR ist CXO-Sache. Wenn ich mir Personalabteilungen anschaue in vielen Unternehmen, mit denen wir ja viel zu tun haben, ist, dass die Personalabteilung aus meiner Sicht immer noch nicht die Bedeutung im Unternehmen haben, wie sie es eigentlich haben sollten. Und das sind immer noch eher die Administrativen und die uns da irgendwie den Rücken freihalten mit irgendwelchen CVs und sowas, aber letztendlich keine strategische Ausrichtung haben. Ist das ein Fehler? Siehst du die Bedeutung einer HR-Abteilung woanders?
Also ich sehe die Bedeutung einer HR-Abteilung als einen Bereich, der letztendlich dafür sorgt, wirklich die Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden, die am Ende für den Unternehmenserfolg wirklich verantwortlich sind und auch dafür sorgen, dass es passiert. Und ich glaube, das war die Philosophie, als ich den Joy zum ersten Mal traf. Wir haben natürlich über HR und die Philosophie gesprochen. Da bin ich ein glühender Verfechter, sagen wir, eines ganzheitlichen HR-Ansatzes. Ne? Ich sage immer, wir bei HR, wenn ich jetzt mich mal als HR-Verantwortlicher nehme, wir müssen uns genauso mit den Kolleginnen und Kollegen beschäftigen, wie sich ein Unternehmen mit seinen Kunden beschäftigt. Ne? Und ich sage immer Stichwort Customer Journey, das gilt auch für Kolleginnen und Kollegen, für Mitarbeitende. Ihr sucht die gleichen Damen und Herren, die wir suchen. Ne? Und am Ende müssen wir als Unternehmen einfach überzeugend sein in dem, was wir tun, was wir auch den Mitarbeitenden anbieten, damit die letztendlich auch bei uns einchecken und idealerweise dauerhaft. Also HR als Admin, okay, aber HR als, ich sag mal, Talente-Suchmaschine, als Bindungssuchmaschine, als jemand, der wirklich auch Mitarbeitenden gute Angebote machen kann in Sachen Weiterentwicklung, Bildung, auch Bildung außerhalb des Unternehmens, also auch ganz gezielt Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen, die eben weitergehen als das reine, ich sag mal, unternehmensbezogene Weiterbildungskonzept. Da stehe ich sehr dafür, weil ich bin davon überzeugt, dass man letztendlich ansonsten es nicht schafft, die Mitarbeitenden zu gewinnen, die man am Ende für den Unternehmenserfolg benötigt. Da haben wir, glaube ich, nach wie vor Nachholbedarf.
Mhm.
Nach wie vor.
Absolut. Würde ich so sofort unterschreiben. Das ist eine der größten Herausforderungen, glaube ich, der sich verändernden Arbeitswelt am Ende des Tages. Und wenn ich mir deinen Werdegang anschaue, warst du ja auch in Branchen, die ja auch in der jeweiligen Zeit auch immer in einer starken Transformation waren. Und man merkt ja auch, dass es ja auch das ist, was dich irgendwie treibt, auch dieser Wandel, dieses lebenslange Lernen hast du angesprochen, aus dem eigenen Bedarf oder aus einer eigenen Motivation heraus. Wie siehst du Deutschland und den deutschen Mittelstand oder die deutsche Industrie eigentlich aufgestellt im Vergleich zum internationalen Umfeld, gerade was eben diese Veränderungen der Arbeitswelt und die Veränderung der Technologien, die damit reinspielen, eigentlich dasteht?
Es gibt ja momentan diese, ich sag mal, sehr breit angelegte Diskussion in der Öffentlichkeit. Uns geht's irgendwie nicht so gut, ne? Mhm. Das ist so der Tenor. Ich würde das gerne mal ein bisschen differenzierter beleuchten. Also Tatsache ist schon, oder das ist, glaube ich, Fakt, dass wir in Deutschland einige strukturelle Herausforderungen einfach konsequenter angehen müssen, ne? Ob das jetzt das Thema, ja, ich sag mal, Altersversorgung, Fachkräftemangel angeht, diese ganzen Themen. Ich glaube, wir müssen uns einfach als Volkswirtschaft diesen Herausforderungen, diesem Wandel stellen, müssen dafür gute Lösungen finden. Ich habe momentan eher das Gefühl, dass man eher versucht, Dinge anzusprechen, die man nicht tun möchte, aber das, was man eigentlich tun möchte, das müsste einen größeren Raum einnehmen. Jetzt kommen wir mal zu der Unternehmensseite. Ich habe aufgrund meines Jobs und meiner Verantwortung sehr viel Kontakt zu mittelständischen deutschen Unternehmen und ich kann sagen, dass die alle natürlich die Herausforderungen haben, die wir alle kennen, Energiepreise, Rohstoffpreise und so weiter. Aber ich kann unisono sagen, dass die alle gut unterwegs sind. Ich bin auch davon überzeugt, dass die weiterhin erfolgreich sein werden. Sie investieren aktuell, das kann man ja auch in den Zahlen ablesen, sehr viel außerhalb von Deutschlands, was am Ende auch eine Antwort auf die Frage ist, wie attraktiv ist Deutschland als Wirtschaftsstandort. Aber bei den Themen, die wir gerade besprechen, auch was das Thema HR, Fachkräftebindung, Fachkräftegewinnung angeht, habe ich nicht nur das Gefühl, sondern sehe auch, dass diese Unternehmen echt gut unterwegs sind. Und ich glaube einfach, dass die Lage oder auch die Fähigkeit dieser Unternehmen, diese Herausforderungen zu bewältigen, ich würde die mal eher positiv einschätzen als kritisch.
Können wir eigentlich auch nur so bestätigen.
Wie sagt man, die Spreu trennt sich gerade so ein bisschen vom Weizen. Ich glaube, wir haben schon auch in dem Mittelstand gerade auch Unternehmen, die ein bisschen in so einer Schockstarre auch gerade sind und nicht so genau wissen, wo es eigentlich hingeht. Wir haben natürlich auch das Problem der Unternehmensnachfolge, ne, über 20.000 Unternehmen, die keine familiäre oder innere Nachfolge haben. Das ist eine der großen Herausforderungen. Dann noch die ganze digitale und KI-Transformation, die da ansteht. Und auf der anderen Seite gibt es eben die, und das ist, glaube ich, das, was mich immer so positiv stimmt, die aber das Thema angehen und sagen, nee, gerade auch jetzt in der, nennen Sie mal, kleinen Rezessionen oder ein bisschen Wirtschaftsflaute, die wir haben, investieren wir eigentlich in neue Talente, in neue Themen und wachsen dann auch mit dem Markt eben weiter. Und da sieht man sehr schnell, wer eigentlich dieses unternehmerische Gen hat und wirklich das als Chance sieht und nicht als Risiko gerade, ne? Wir so unterschreiben. Und was mir Sorge betreibt, ist einfach gerade, weil ich natürlich auch mit vielen internationalen Kunden als digitale Pure Player auch arbeite, dass momentan der Blick in Richtung Deutschland sehr negativ gerichtet ist und eigentlich auch Unternehmen, die jetzt in Richtung Europa gehen wollen, was so ein klassisches Feld ist, wo wir eigentlich in den Jahren immer viel unterstützt haben. Das Thema Deutschland, Berlin war ja so ein bisschen der Haupttreiber, aber auch München, Hamburg, Düsseldorf, jetzt weggeht und eigentlich Richtung Paris geblickt wird. Auf die Frage eben auch so, ja, warum Paris ist? Naja, Macron steht halt einfach auch für eine junge digitale Wirtschaft, die er da sehr unterstützt, und das fehlt in Deutschland komplett. Und das ist eher so meine Sorge, dass wir einfach von der Wirtschaftspolitik her gerade sehr viel PS verlieren.
Wir beraten auch internationale Unternehmen, die, sagen wir mal, deutsche Tochtergesellschaften haben, in Fragen der Altersversorgung, auch der Mitarbeiterversorgung, weil letztendlich in dieser Branche, in dieser Hightech-IT-Branche, sind natürlich, ich sag mal, gute Köpfe hart umkämpft. Das könnt ihr wahrscheinlich am besten einschätzen. Also was ich dort in den letzten Jahren auch an Mitarbeiteraufbau in diesen Gesellschaften in Deutschland gesehen habe, war substanziell. Und ich denke, dass diese Unternehmen Deutschland schon als einen wesentlichen Markt für sich erkannt haben, seit vielen, vielen Jahren. Und ich erkenne momentan nicht, lieber Harald, dass die jetzt Deutschland den Rücken kehren und woanders hingehen, sondern also der Mitarbeiterzuwachs, und da kannst du alle internationalen Tech-Unternehmen auch nennen, der ist nach wie vor ungebrochen. Es gab, ich glaube, da haben wir alle ein bisschen drauf gewartet, diese Abflachung in 21, 22. Und wir haben uns gefragt, naja gut, was passiert in der Tech-Branche, nachdem natürlich die Branche auch in den letzten Jahren substanzielle Mitarbeiter angebaut hat, ja, und einem atemberaubenden Tempo, dass es dort zu einer gewissen Bereinigung kommt. Das war, glaube ich, klar. Aber ich sehe nach wie vor, dass, ich sag mal, der Aufbau qualifizierter Mitarbeiter in der Tech-Branche auch von internationalen Unternehmen in Deutschland nach wie vor anhält.
Was mich so ein bisschen stört, ist, also im Land der Denker und Dichter, so oft zitiert wird, ruhen wir uns ein bisschen aus oder haben wir uns vielleicht zu sehr gedacht und gedichtet, weil Fakt ist doch, wenn man heute sich die Unternehmerpersönlichkeiten oder die Unternehmen anschaut, die heute in der Welt etwas bewegen, sei es Tesla, man mag seine Meinung haben zu Tesla, wie man will, die haben ein komplettes Industrie mehr oder weniger zerstört und neu entwickelt. Sei es jetzt Google, das sind alles Unternehmen, die kommen aus den Staaten. Und ich habe so das Gefühl, die nächsten Dekaden, da kommt vielleicht was aus China. Wo ist Deutschland, wo ist Europa? Das fehlt mir so ein bisschen. Das war vor 20 Jahren doch etwas anders. Da haben wir oben mitgespielt, sei es Chemiebranche, sei es in vielen anderen Branchen. Da haben wir locker mitgehalten mit den 80 Millionen Einwohnern. Siehst du da nicht irgendwo eine Diskrepanz in der Aussage?
Also ich setze nach wie vor auf unsere Kraft, Forderungen anzugehen und umzusetzen. Ich glaube, das Spiel, oder wenn man sagt, dass das Thema Wirtschaften oder auch die unternehmerische Entwicklung, das ist ja kein Quartalsereignis, sondern wir sprechen jetzt über Dekaden, über langfristige Entwicklungen. Und ich würde das mal trennen, dass Deutschland natürlich seine eigenen Herausforderungen hat, ne, die entstanden sind über die letzten Jahrzehnte. Ob das Thema demografische Aspekte angeht, ob das Thema Energiepreise angeht und so weiter. Da müssen wir irgendwo Lösungen und Antworten finden. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass am Ende gerade auch bei dem Thema in der Automobilindustrie die Themen sich langfristig lösen. Ich glaube, man sieht jetzt vielleicht gerade auch nachdem jetzt ja die bedeutenden Automobilmessen in China stattgefunden haben, dass die deutsche Automobilindustrie nicht abgehängt ist, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass gerade jetzt vielleicht eine Phase, eine zweite Welle beginnt, wo sich am Ende, sag mal, auch die Innovationskraft im Automobilbau durchsetzt. Und da haben wir einiges zu bieten. Ich sehe es nicht so dunkel, lieber Joy. Ich denke eher, dass in den Unternehmen, auch im deutschen Mittelstand, da schlägt so viel Innovationskraft, Unternehmertum mit einer langfristigen Ausrichtung, dass mir da überhaupt nicht bange ist. Ich würde mir wünschen, dass die Politik einfach etwas günstigere Rahmenbedingungen entwickelt und vielleicht nicht unbedingt meint, sie müsste überall hineinregulieren, sondern einfach dem Unternehmertum mehr Spielräume und mehr Freiräume einräumt, ganz allgemein gesprochen.
Jetzt arbeiten wir in einer ähnlichen Branche der Dienstleistung, ihr auch, wir auch, und das Asset hast du schon eingangs erwähnt, sind die Menschen. So, wie schafft es jemand wie du und dein Team, so viele Leute einzustellen und auch halten zu können? Ihr geht das Thema anders an als die typischen Wettbewerber, habe ich das Gefühl.
Naja, also ich sag mal, wie wir es angehen, ne? Wie es jetzt die Wettbewerber angehen, das kann ich nicht so genau beurteilen. Ich glaube, wir haben eine gute Kombination. Wir sind ein deutsches Familienunternehmen, bei dem die Nachfolge geregelt ist, Harald. Du hast es eben angesprochen, ne? Das ist ja auch eine Fragestellung, die bei uns im Unternehmen gelöst ist. Da gibt es auch eine langfristige Stabilität dazu und auch eine sehr klare Verabredung. Das ist erstmal eine gute Voraussetzung, um Mitarbeitende zu gewinnen. Und diese Kombination aus Stabilität, aus Familienunternehmen, aus Langfristigkeit gepaart mit dem Wunsch auch des Teams, auch der Familie Kahle, das Unternehmen eben zu entwickeln, zu professionalisieren, was letztendlich meine Verantwortung ist, gemeinsam mit den Gesellschaftern. Diese Kombination spricht viele Mitarbeitende an, weil viele gute Köpfe, die wollen ja nicht nur arbeiten, sondern die wollen sich auch selbst entwickeln und auch verwirklichen. Und sie wollen vor allen Dingen überzeugt davon sein, dass sie das, was sie jeden Tag tun, das Richtige ist. Und wenn sie abends aus dem Büro gehen, sagen, das war ein guter Tag, dem, was ich hier geleistet habe, kann ich mich gut identifizieren und das Umfeld, in dem ich arbeite, ist auch ein gutes. Ne? Und insofern, ich glaube, diese Authentizität, die wir haben, in dem, was wir sind und das, was wir wollen, ich glaube, das spricht viele an und deswegen ist es uns eben gelungen, in einem nach wie vor hart umkämpften Markt, das wird bei euch wahrscheinlich auch nicht anders sein, doch gute Talente für Südwest zu gewinnen.
Hat sich das Thema Führung verändert?
Natürlich. Also das müsstet ihr ja genauso gut einschätzen können. Also das Thema Führung hat sich verändert, ne?
Die oder war das jetzt eine rhetorische Frage?
Mehr oder weniger, also das ja, das ein Jahr kommt klar, aber von, ist es ja doch von Branche zu Branche unterschiedlich. Deshalb
nein, es hat sich substanziell verändert. Mhm. Also jetzt versuchen wir das Thema Führung mal etwas zu abstrahieren und mal loszulösen von dem, in welcher Branche man führt. Ne? Ich denke, dass das Thema Führung deswegen anspruchsvoller ist, weil wir heute ein Führungsmodell auf Distanz entwickeln müssen. Vor 10, 15 Jahren, da hattest du dein Team um dich, ne? Vielleicht im Großraumbüro oder eben auch nicht, aber du hast die eben jeden Tag gesehen und konntest auch jeden Tag irgendwo eingreifen und konntest auch de facto jeden Tag führen. Heute ist es eben mit Remote und Homeoffice und unterschiedlichen Standorten, ist das vielleicht die zentrale Herausforderung? Also neben diesen, ich sage jetzt mal Grundzutaten, dass man als Führungskraft natürlich irgendwie jetzt mal salopp formuliert Bock auf Führung haben muss. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ist das anstrengend oder das kostet mir zu viel Zeit, ich will mich lieber mit anderen Dingen beschäftigen, dann ist Führung vielleicht nicht die richtige Antwort. Ne? Aber dieses Führen auf Distanz, auch dafür Tools zu entwickeln, wie kann ich ein Team in so einer Remote-Konstellation führen, animieren, wie kann ich dem Team das Gefühl geben, dass es eben ein Team ist, auch wenn es jetzt nicht jeden Tag zusammensitzt, ich glaube, ist eine der zentralen Herausforderungen. Und das Zweite ist, wir müssen uns natürlich aufgrund, sag mal, der Fachkräfteherausforderung, so bezeichne ich das mal ganz neutral, daran gewöhnen, eine interkulturelle Kompetenz aufzubauen. Ne? Und wir werden morgen nicht nur Teams, sag mal, aus einer Nation gewinnen, egal ob welche das jetzt ist, sondern wir werden gemischte Teams haben mit unterschiedlichen kulturellen Fragestellungen, Präferenzen und sich darauf einzustellen, das, glaube ich, wird auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sein. Und letztendlich formulier's mal mit einem Schlagwort, EQ ist mindestens genauso wichtig wie EQ. Mhm.
Habt ihr eure interne Sprache auf Englisch umgestellt?
Ja, sowohl als auch. Mhm. Also wir sind da in einem Findungsprozess. Mhm. 60% unserer Kunden agieren international. Die Versicherungssprache ist oft, wird auf Englisch geführt. Ne? Nichtsdestotrotz sind wir ein deutsches Unternehmen mit deutschen Wurzeln und wollen auch die deutsche Sprache dahingehend nach wie vor kultivieren. Und wir sind momentan bilingual unterwegs.
Wenn ihr jetzt eine Führungskraft einstellt, die kein Deutsch spricht, wäre die Erwartung von euch auch, dass diese quasi eine Integration in die deutsche Sprache dann auch vornimmt?
Ja, absolut. Mhm. Ich denke schon, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir bieten Sprachkurse an, mehr Englisch als Deutsch. Mhm. Aber es wird, da hast du vollkommen recht, nach vorne so sein, dass wir auch Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen müssen und werden. Und dafür werden wir dann auch sicher deutsche Sprachkurse anbieten müssen. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, in eine Kultur einzuchecken, die wir ja sozusagen, das ist ja unsere DNA. Wir sind ein deutsches Unternehmen. Bei uns wird auch noch überwiegend Deutsch gesprochen. Und ich würde schon sagen, dass es Voraussetzung ist, dass jemand, der Teil dieses Teams sein möchte, am Ende auch die deutsche Sprache gut beherrscht.
Wir wollen ja, dass unsere Zuhörer ja auch was davon lernen, von erfahrenen Managern wie dich. Und du warst in Unternehmen wie Deutsche Bank, Abcoa hast du mit lange beeinflusst. Heute Südvers als CEO. Ihr wolltet, so hattest du mir mal gesagt, alle 3 Jahre ein Merge machen. Jetzt habt ihr in einem Jahr 3 gemacht, gefühlt, oder bestätige das. Und da sind ja auch immer Konflikte vorprogrammiert. Das klingt mir alles sehr souverän und sehr aalglatt, salopp formuliert. Aber gerade wo du mit Menschen zusammenarbeitest und wir sind ja ähnlich im Umfeld, da hast du viele Herausforderungen, da hast du viele Konflikte. Du musst die Menschen mitziehen. Das ist immer noch dein Asset für den Erfolg, für die Organisation. Was ist das, was du den jungen Führungskräften, die uns zuhören, mitgeben willst?
Mit Blick auf Transformation, Veränderung?
Ja.
Oder? Ich glaube, ganz entscheidend ist es, erstmal überzeugt zu sein, dass der Weg, den man am Ende entwickelt hat, den man geplant hat, dass das der richtige Weg ist. Also ich glaube, das Thema Überzeugung ist sehr, sehr wichtig. Und das Zweite, das ist auch ein bisschen mein persönliches Motto. Ich sage immer auf Englisch Lead by Example. Jede Führungskraft sollte eigentlich von seiner Mannschaft, von seinem Team nur das verlangen, was er bereit ist, selbst in die Waagschale zu werfen. In jeder Hinsicht, fachlich, was die Arbeitsintensität angeht, was das Leadership angeht. Weil ich glaube, das ist ein guter Gradmesser für jede Führungskraft, immer sich mal selbst zu fragen oder auch in Frage zu stellen, bin ich für mich persönlich noch auf dem richtigen Weg? Und wenn er das ist, dann glaube ich, funktioniert es auch gut für das Team. Und das letzte Thema ist ein Thema, das aber ihr vielleicht bestätigen könnt. Also Veränderungen zu kommunizieren und auch umzusetzen, bedarf einer umfangreichen Kommunikationsstrategie oder auch eines Kommunikationskonzeptes. Und da sage ich immer, mehr kommunizieren als weniger. Und der Kommunikationsbedarf, gerade wenn man das Team mitnehmen möchte und sagt, wir wollen jetzt nicht alle von außen hier reinbringen und die machen jetzt im Prinzip, legen da los, sondern wenn ich das eigene Team motivieren möchte, dann geht das einfach mit einer sehr gut durchdachten Kommunikationsstrategie. Leute mitnehmen, auch sich mal die Gegenposition anhören und dann eben aber versuchen, einen, ich nenne das mal gesunden Kompromiss nach vorne zu finden, weil es nichts Schlimmeres, als wenn man so faule Kompromisse eingeht, wo man dann am Ende vom Tisch geht und sagt, so richtig gut fühlt sich das nicht an. Dann lieber, wie man so schön sagt, den Fisch auf den Tisch legen, put the fish on the table und am Ende dann den Weg gemeinsam diskutieren, besprechen und dann aber konsequent umsetzen. No compromises.
Wer hat dich denn am meisten beeinflusst in deiner Karriere?
Du meinst jetzt als Person oder als Situation?
Mhm. Sowohl als auch, gerne. Ja.
Das ist eine gute Frage. Also ich würde es mal so an 2, 3 Situation festmachen. Ich habe keinen Mentor, von dem ich sagen würde, den ich hier im Podcast sogar namentlich nenne und sage, der war es jetzt. Also ich habe bei der Deutschen Bank eine hervorragende Ausbildung genossen. Das muss ich mal ganz klar sagen. Es war damals vielleicht ein absolutes Highlight, dass ich dort die Bank wirklich von ganz nach unten, ich bin als Aushilfe eingestiegen und bin später als Director Investment Bank dann rüber in die Industrie, dass ich wirklich eine Bank kennenlernen wollte, die für das Thema Aus- und Weiterbildung sehr viel investiert hat. Und deswegen ist das Thema Weiterbildung auch heute noch in meinen Augen eines der zentralen Assets eines Unternehmens, das man an Mitarbeitende weitergeben sollte. Ne? Und was mich wirklich geprägt hat, war die Tatsache, dass ich in Dubai eine kulturelle Vielfalt erlebt hat, aus der doch, auch wenn diese Teams, das war damals so, jetzt auch schon fast 20 Jahre her, sich ad hoc zusammensetzen mussten als unterschiedliche Nationalitäten, am Ende doch, ich sag mal, irgendwie eingecheckt haben auf ein gemeinsames Ziel. Und das hinzubekommen, muss ich sagen, das verleiht einem auch bei gewissen Entscheidungen in sichtlich Transformation schon einen Flügel, weil man sagt, es geht doch. Also diese ganzen Themen, dass man sagt, oh, wie kann ich so ein Multikulti-Team einfach irgendwie alleine, ne? Wie geht das eigentlich? Es geht. Ne? Kommunikation, Überzeugungskraft, auch eine klare strategische Ausrichtung, auch konzeptionell gute Stadt, das kriegt man dann schon hin. Und was mich wirklich auch insgesamt nochmal geprägt hat in meinem Werdegang war, diese Fokussierung oder auch, sagen wir, das Interesse an Menschen, an Teams, sagen wir, in Teams zusammenzuarbeiten und einfach auch einiges dafür zu investieren, dass eben Teams am Ende zusammenkommen, dass sie gut zusammenpassen und dass sie dann am Ende als Team dann auch den Erfolg generieren können. Und ich denke, dass dieses Thema Team, Teamzusammensetzung, auch die Auswahl, ich meine, das ist ja euer Job, ne? Da haben wir auch lange drüber gesprochen. Am Ende ist es nicht die Führungskraft oder der Kandidat, der am Ende entscheidet, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht, sondern es ist am Ende das Team, das man zusammenbringen kann, das man überzeugen kann, eben für ein Unternehmen zu arbeiten. Und dieses Team, wenn das dann Erfolg hat und danach ein Unternehmen zum Pflegen bringt, das ist wirklich etwas, da habe ich sehr große Freude dran. Und da, das ist auch einer meiner Hauptthemen jetzt auch bei Südvers.
Du bist ja selber auch nebenberuflich, aber auch in der Zeit bei Abcoa als Advisor unterwegs gewesen. Wie schätzt du die Bedeutung eines Beirates oder eben eines Advisory Boards in Unternehmen ein?
Also ich finde die Funktion sehr gut. Es kommt allerdings darauf an, wie ein Unternehmen diesen Beirat nutzt, ne? Und ich denke, wenn es ein Beirat ist, so wie das Wort es vielleicht vorgibt als Beirat, dann ist es vielleicht weniger spannend. Wenn aber das Unternehmen den Beirat nutzt als, ich sage jetzt mal, externe Wissensbasis, echt nutzt auch als Coaching- und Mentoring-Basis und auch Beiräte aktiv einbindet in vielleicht operative Themen oder auch dafür sorgt, dass Beiräte eben bei gewissen Projekten auch mal aktiv mitarbeiten, dann finde ich das gut. Und das war übrigens auch einer der zentralen Themen, warum ich heute bei Südwest bin. Ich war ja 6 Jahre dort im Beirat und habe miterlebt, dass die Art und Weise, wie Südwest eben den Beirat moderiert, ihn auch einbindet, fand ich sehr, sehr gut. Also es war eine extrem offene Atmosphäre in diesem Beirat, wo ich auch eingeladen wurde, zu gewissen Themen Stellung zu nehmen, mitzuarbeiten. Und ich sag mal, diesen aktiv eingebundenen Beirat, das kann ich jedem Unternehmen nur empfehlen. Weil wenn man sich schon einen Beirat sozusagen leistet oder auch Menschen einlädt, Zeit im Unternehmen zu verbringen, dann wäre meine Empfehlung, dann nutzt die Expertise, die dort am Tisch sitzt, weil das sind in der Regel alles Menschen, die schon einiges an unternehmerischer Erfahrung gesammelt haben. Und das anzapfen zu können, das ist schon für jedes Unternehmen ein großer Gewinn.
Ja, dem Ratschlag bin ich ja nachgekommen und wir haben in der Tat ja auch einen Beirat und fühlen uns damit auch sehr wohl, auch als Sparringpartner, die uns dienen und auch herausfordern. Was ich immer noch bemerkenswert finde, ihr seid ein inhabergeführtes Unternehmen, deutsches Unternehmen, da spielen die Gesellschaften eine wichtige Rolle, die entscheiden mit. Und so ist es bei unseren Kunden ja auch, wenn der Kunde, der CEO bzw. die Gesellschaften, der CEO sagen, wir wollen den Kandidaten haben, ist das Thema eigentlich schon fast durch, außer bei euch. Ihr habt nochmal eine kleine Hürde, nämlich das Thema Assessment. Es gibt eine Adresse, wo ihr sagt, Joy, egal wie gut er ist, egal wie gut ich ihn finde oder der Gesellschafter, die müssen da durch, gerade bei Führungskräften. Schlau uns nochmal darauf, bitte.
Also fangen wir vorne an. Führungskräfte sind ja fundamental wichtig für die Unternehmensentwicklung. Ich habe es eben gesagt, es kommt ja nicht auf die eine Führungskraft an, obwohl wir ja auch mit euch ja immer Führungspositionen besetzen. Das Führungsteams, wie sagen wir, das ist eher selten, weil es doch in der Regel die Ausgangslage so ist, dass es ein Führungsteam gibt, das eben von außen ergänzt wird. Sicher kommt es auch mal vor, dass ihr vielleicht komplette Teams bauen oder rekrutieren müsst, aber meine persönliche Erfahrung ist, dass das eher die Ausnahme ist. So, wir haben uns folgendes Commitment gegeben und das klappt sehr gut. Punkt 1, wir wollen professionell suchen und suchen lassen. Ne? Punkt 2, wir alle drei, also die Kahles, Florian Kahler, der Manfred Kahler und ich, wir müssen alle drei ein gutes Gefühl haben. Wenn einer von uns drei sagt, eher nein, dann ist ein Nein, ganz klar. Weil am Ende muss der oder diejenige wirklich auch alle überzeugen. So, dann würden wir nie eine Entscheidung treffen ohne intensiven persönlichen Austausch. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und was wir aktuell machen, ist, wir machen sogenannte Peer-Interviews. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass wir die Kandidatin oder den Kandidaten kennenlernen, sondern am besten auch die Peers, also die GF-Kollegen, die schon im Amt sind oder auch die Ebene darunter, also Abteilungsleiter, Bereichsleiter. Und wir versuchen, ich sag mal, dem Kandidaten oder der Kandidatin einen möglichst breiten Raum zu geben, um eben die Teammitglieder kennenzulernen. Und das Thema Diagnostik, das ist für uns einfach ein Muss, weil wir einfach die Kandidatin, den Kandidaten näher kennenlernen möchten. Wir wollen verstehen, wie tickt der? Wie passt der eigentlich zu unserer Unternehmenskultur, zu dem, was wir erreichen wollen? Findet der die gleichen Themen gut? die wir auch gut finden, und ist er konzeptionell fachlich eigentlich up to speed, um es mal salopp auszudrücken. Und ich sag mal, das finden wir in anderthalbstündigen oder zweistündigen Interviews nicht heraus. Wir verlassen uns da einfach auf externe Expertise. Ich glaube, es ist mittlerweile gang und gäbe, dass man auch international eben das Thema Assessment zur Rate zieht, weil wir auch verstehen möchten, wo liegen die Entwicklungsfelder der Kandidatin, des Kandidaten, um dann eben gleich entweder im Preboarding oder im Onboarding oder sagen wir in der Weiterentwicklung im Unternehmen, im Team auch dann die richtigen Maßnahmen zu initiieren, gemeinsam mit der Kandidatin, mit dem Kandidaten. Und das ist für uns einfach eine Conditio, davon würden wir am Ende nicht abrücken.
Ich glaube auch, das Thema Diagnostik muss essentiell sein. Du weißt ja, wissenschaftlich ist es ja bewiesen, dass wir bei so einem Face-to-Face-Interview eine Validierung von 20% haben. Jetzt hat der eine bessere Menschenkenntnisse, der andere wenig, aber wissenschaftlich liegen wir bei 20%. Und mit diesem Assessment kannst du nahezu bis zu 70-80%. 100% gibt es nicht, ne? Das ist klar. Und deswegen, aber auch gerade in der jetzigen Situation, wird auch von unseren Kunden sehr angenommen, und das ist auch, glaube ich, die Zukunft einer Personalberatung. Ohne das Thema Diagnostik, da sind wir übrigens auch gerade dran, sehr gute Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist nur halb gedacht, das ist mal vorweg.
Also mich begleitet das Thema Diagnostik jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Wir haben auch mit namhaften Personalberatern auch im Ausland, also in Dubai, auch Teamdiagnostik durchgeführt. Wir haben Kandidaten diagnostiziert oder Assessments unterzogen. Wir haben auch die Teams selbst Assessments unterzogen. Wir haben auch geschaut, wie passen die Teams zusammen. Also ich bin ein sehr großer Anhänger dieser Methoden, weil sie am Ende auch Dinge einfach objektivieren. Und es geht bei dem Thema immer um den Menschen selbst, ne? Und dort einfach einen objektiven Maßstab hineinzubringen mit einer externen Diagnostik, entweder nach innen oder von außen nach innen, denke ich, hilft einfach dann auch, Personalentscheidungen fundiert zu treffen. Und für mich geht es am Ende auch darum zu sagen, okay, zur Hilfenahme, Berücksichtigung aller möglichen unterstützenden Maßnahmen kommen wir dann am Ende zu einer richtigen Entscheidung. Das wäre ungefähr so, wenn ich Auto fahre und das Lenkrad weglasse, ne? Obwohl ich weiß, es gibt eins. Also insofern, die Dinge gibt's. Ich glaube, die Dinge sind auch seit vielen Jahrzehnten, haben ihre Berechtigung, ne? Und insofern, was würde dagegen sprechen?
Absolut, ja. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, nicht nur bei der Personalauswahl, sondern auch bei der Personalentwicklung, aber vor allem eben auch eine unglaubliche Hilfestellung für die Führungskraft, zu verstehen eben, wie sein neuer Mitarbeiter oder seine Mitarbeiterin auch tickt und wie man die führen muss. Und ich glaube, das ist das, was wir ja auch alle letztendlich wollen, dass auch Mitarbeitende dann auch langfristig im Unternehmen bleiben. Und am Ende des Tages, ne, man kommt für die Firma und geht wegen des Chefs. Das ist ja ein alter Spruch, aber ein wahrer Spruch. Und ich glaube, das ist da auch sehr, sehr hilfreich. Und das wird immer noch unterschätzt, sehen viele immer nur als Einstellungskriterium, aber eigentlich auch in der Entwicklung und in der Führung unglaublich wichtig. Ja.
Das kann ich hier zum Teil mit bestätigen, weil bei euch ist es so, die kommen wegen dem Unternehmen und bleiben zum Teil wegen Ralf, zumindest aus einigen Gesprächen, die ich geführt habe. Und zwar nicht, weil wir die natürlich ansprechen, sondern auf Veranstaltungen den einen oder anderen kennenlernen, auch mit Führungskräften. Also da scheint es auch wohl gelebte Praxis zu sein. Und das ist wirklich schön, dass das jetzt nicht nur die Infos von dir kommen, sondern ich das auch von der Front mitbekomme. Deswegen umso schöner ist das, dass das auch umgesetzt wird. Viele tolle Ratschläge, aber auch Beispiele hast du gegeben. Was ist denn dein Ratschlag im Kurzen für die Führungskräfte von morgen, die jetzt 25 sind?
Ja, ich zitiere meinen LinkedIn-Spruch. Bring das Unternehmen zum Wachsen und kümmere dich um deine Leute. Das ist das A und O. Weil ich glaube, ohne authentische Führung, und am Ende geht das nur mit einer intrinsischen Motivation, eben wirklich Spaß dabei zu haben, Menschen zu führen, sich mit Menschen, mit Teams zu beschäftigen, die zu entwickeln, persönlich insgesamt. Wenn das gegeben ist und wenn man wirklich Spaß hat, das zu tun, dann denke ich, wird es mit Führung auch funktionieren. Und am Ende ist es ja kein Selbstzweck. Ich bleibe dabei. Es gibt mittlerweile unterschiedliche Interpretation von Wachstum. Ne? Völlig klar, es gibt qualitatives Wachstum. Das Thema der Nachhaltigkeit spielt immer größere Rolle. Am Ende muss es eine Kombination sein aus verschiedenen Wachstumsfaktoren, die man als Unternehmen anspricht. Aber solange die Währung für unternehmerischen Erfolg der Euro oder der Dollar ist und man am Ende für eine IT-Entwicklung, für eine Personalentwicklung, für Dinge, die man im Unternehmen leisten will, investieren muss, Dinge auszahlen muss, spielt das Thema profitables Wachstum nach wie vor eine Rolle. Wir sind gerade dabei, dieses Thema profitable Wachstum zu ergänzen um Themen der Nachhaltigkeit, um am Ende auch eine andere kollektive Identität zu schaffen oder anzubieten, weil es wird Mitarbeitende geben, die sagen, ich finde profitables Wachstum gut, aber ich finde Nachhaltigkeit, Stabilität auch gut. Und ich denke, als Unternehmen musst du heute einfach verschiedene Angebote machen. Und wir haben das mal fokussiert auf die drei Themen profitables Wachstum, auf das Thema kollektive Identitäten, Nachhaltigkeit und auf das Thema Legitimität, also das Thema Governance, Compliance, wo wir auch sehr klar uns positionieren. Und jetzt nochmal zurück auf deine Eingangsfrage. Ich glaube, als Führungskraft muss man diese Dinge auch dann transportieren und zwar überzeugen, sonst wird das nichts.
Toll, vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Ich glaube, das sind sehr gute Worte und ich glaube, das Gespräch hat uns gezeigt, dass eigentlich noch viel vor uns liegt, auch in Deutschland, und wir das jammern sein lassen, müssen einfach mal anpacken, wachsen und dann kommt der Rest auch wieder mit sich. Und ich finde gerade das nachhaltige Wachstum ist ein wichtiges Thema, was so ein bisschen auch verloren gegangen ist durch diese Startup-Welle, die so mal kam, wo es eigentlich nur noch Unicorns gab und eigentlich gar nicht mehr überlegt wurde, was bedeutet eigentlich nachhaltiges Wachstum, was ist eigentlich Unternehmertum im eigentlichen Sinne des Wortes. Und das finde ich, hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Vielen Dank dafür. Für Sie, liebe Zuhörer, alle weiteren Informationen, Verlinkungen sind in den Shownotes wie immer. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren und auch bisherige Folgen nochmal hören wollen. Alles das finden Sie in den Unterlagen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal und sage Tschüss.
Auf Wiederhören und vielen Dank fürs Kommen, lieber Ralf.
Vielen, vielen Dank.